1. Buch Mose, Kapitel 9. 1. Mose 9, und zwar ab Vers 20. Da heißt es, und Noah fing an, ein Ackersmann zu werden und pflanzte einen Weinberg. Und er trank von dem Weine und ward trunken. Und er entblößte sich in seinem Zelte. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf seine Schultern und gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Und ihre Angesichter waren abgewandt, und sie sahen die Blöße ihres Vaters nicht. Und Noah erwachte von seinem Weine und erfuhr, was sein jüngster Sohn ihm getan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei Jehova, der Gott Sims, und Kanaan sei sein Knecht. Weit mache es Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sims, und Kanaan sei sein Knecht. So sei das Wort Gottes. Es ist einfach wichtig, dass wir uns durch das Wort des Herrn belehren lassen, auch in den einzelnen Absichten. Und wir wollen heute ein ganz klein wenig in diese Versfolge von 1. Mose 9 hineinblicken, was der Herr uns da im Einzelnen mitzuteilen hat. Ich glaube, dass es nur dann recht kommt in uns, wenn wir das Wort Gottes nicht allein lesen oder hören, sondern wenn wir uns durch eine Gemeinschaft mit seinem Worte eins machen. Darin liegt dann auch der gewaltige Gewinn, in der Gemeinschaft mit Jesus und seinem Wort. Die Schrift zeigt uns also hier in Vers 20 Noah. Noah nach der Sintflut, nach der Gerichtsflut, und zwar könnten wir sagen, in beruflicher Umschulung. Heute führen die Arbeitsämter berufliche Umschulung durch. Und zwar, wenn gewisse Tätigkeiten der Wirtschaft nicht mehr gefragt sind. Und weil es unter der Sonne nichts Neues gibt, finden wir hier schon die berufliche Umschulung von dem Schiffsbauer Noah zum Ackersmann. Die Tätigkeiten beider Berufe sind natürlich so sehr unterschiedlich, auch dann, wenn beide zur Lebenserhaltung dienten. Auf der einen Seite Lebenserhaltung der 8 Seelen mit all den vielen aufgezählten Tieren und hier Ackersmann zur Lebensaufrechterhaltung des irdischen Lebens. Auf diese Ackersleute können wir heute trotz des modernen technischen und maschinellen Standes nicht verzichten. Ein Ackersmann wird also nach Jakobus 5, Vers 7 in wartender Geduld erkannt. Ein Ackersmann Geduld. Der Jesus wird mit solch einem Ackersmann verglichen, der seinen Samen auf seinen Acker streut. Heißt es in Matthäus 13. Er hat Geduld, damit die köstliche Frucht, auf die kommt es ja an, nicht, dass er arbeitet. Es kommt auch nicht darauf an, dass er den Samen los wird, den er auszustreuen hat, weil er auf der Tenne zu schwer wird. Sondern es geht ihm um die Frucht. Wisst ihr, durch Geduld will der Herr uns fruchtbar machen. Will er uns für seine Frucht gebrauchen. Damit die köstliche Frucht der Erde überhaupt empfangen werde. Gott gibt uns das Bindeglied durch die Geduld. Dann sagt die Schrift auch, wie lange wir Geduld haben sollen. 10 Minuten. Mit einem Nächsten darfst du Geduld haben, ist zulässig. Wie viel Mal muss ich meinem Nächsten vergeben? Bis zu 7 Mal? Nein, sagt der Herr und sagt ihnen eine ganz andere Zahl. Wie lange müssen wir Geduld haben, einer mit dem Nächsten? Bis zur Ankunft des Herrn, sagt Jakobus. Brauchen wir dann keine Geduld mehr? Doch. Nein, wir brauchen keine mehr. Warum? Weil wir ihm dann gleich sind und wir haben die Tücken unseres irdischen Lebens nicht mehr an uns. Dann sind wir beim Herrn. Da ärgern wir einer dem anderen nicht mehr wegen unserer Unvollkommenheit. An Geduld fehlte es dem Noah bei der Arche nicht. 120 Jahre war er an diesem Werk. Aber als Ackersmann hier nach der Umschulung pflanzt nun Noah, wie es hier heißt, einen Weinberg. Er pflanzt nach dem Gerichtswasser, nach dem Gericht, einen Weinberg. Wein ist nach der Mitteilung des Wortes Gottes im Alten Testament das Bild der Freude. Wir lesen das zum Beispiel in Psalm 104, den Vers 15. Wir wollen ihn ruhig lesen, damit niemand meint, es würde nicht geschrieben stehen. Aber es gibt viele solcher Schriftstellen. Psalm 104, Vers 15. Da heißt es, und damit Wein das Herz des Menschenherz erfreue und das Angesicht glänzend zu machen von Öl und damit Brot des Menschenherz stärkt. Wir sehen also im Wein das symbolische Dargestelltsein der Freude. Die Gesamtheit der Reichsgottesarbeit wird an etlichen Stellen des Wortes der Schrift als Weinbergsarbeit bezeichnet. In Johannes 15, Vers 1, das sagt der Herr selbst, mein Vater ist der Weingärtner. Jetzt ganz kurz erst rein prophetisch gesehen. Haben wir hier ein Schattenbild von der Sintflut, von der Gerichtsflut des Wassers und finden nun den Wein in der Hand dessen, der durch das Gericht gegangen ist, Noah. Im Vergleich dazu sehen wir die Rettung der 144.000 mit dem Eingang in des Vaters, das heißt des Weingärtners Reich. Hiervon sagt der Herr, dass er, der Herr, von dem Gewächs dieses Weinstocks nicht trinken wird, bis es erfüllt sein wird oder bis er neu trinken wird. im Reiche des Vaters, Matthäus 26, Vers 29. Er wird ganz neu erst in des Vaters Reich die Freude an Israel neu genießen können. Dann wird die große Freude im tausendjährigen Reich selbst den König Messias veranlassen, den Wein von Johannes 2, wir denken aus der Wasser zur Weinwerdung, dort neu trinken oder genießen. Und das ist nach dem Zorngericht Gottes. Gleich wie hier bei Noah nach dem Gericht der Wasserflut uns nun der Wein, die Freude gezeigt wird. Aber auch bei unserem Herrn war das so. Er ging, wie es heißt, für uns ins Gericht. Er starb für uns. Und wegen der dann folgenden Freude, der Hebräerbrief sagt, der vor ihm liegenden Freude, die sollte dann folgen nach dem Gericht. Erduldete er das Kreuz, Hebräer 12, Vers 2. Ja, ja. Wir sehen, welche Linien doch in Gottes Wort verankert sind. Noah sucht die Freude in seiner Weinbergsfrucht und ward trunken. Noah, was machst du denn für Dinge? Könnten wir noch anschließend sagen. In wie viel Sünden ist heute der Mensch infolge Trunkenheit gekommen? Wie viel Sünde zieht allein die Trunkenheit noch nach sich? Wenn wir ein Vergleichsbild des Wortes Gottes der Offenbarung lesen, dann war die Sünde des einen Anlass, dass er vom Himmel geworfen wurde. Und dann lesen wir, er zog den dritten Teil der Sterne, ein Bild der Engelwelten, mit sich fort. Eine Sünde gebiert die andere. Die Macht der Sünde bleibt nie begrenzt. Die Trunkenheit ist nichts anderes als eine Auslieferung an Satan. Wenn wir die tiefen Gebundenheiten, und dann bleibt es nicht allein beim Trinken selbst, eines Trinkers sehen, dann wird uns klar, dass nur allein Jesus da heraus zu helfen vermag. Und niemals unsere menschliche Intelligenz. Und schon gar nicht Finsternis, wie manche meinen, durch Gruppenmeditation und solches Geröll. Sobald wir die Preisgabe oder das Oberbewusstsein, die Herrschaft des OB preisgeben, tritt sofort der Feind in Erscheinung. Das kann ich beweisen an vielen, vielen Beispielen. Sobald der Mensch in geistige Umnachtung fällt, um nicht mehr völlig Herr seiner Sinne zu sein, treten augenblicklich Mächte der Bosheit in Erscheinung. Es ist dann ganz gleich, ob wir das Oberbewusstsein durch Rauschgift oder, wie es die Medizin macht, durch Tabletten oder durch Hypnose, durch diesen Abgrundgeist des Hypnos, der heute auch von der Medizin große Werte besitzt und benutzt wird, oder durch Alkohol verlieren. Im Endeffekt sind es Machtmittel der Finsternis, allesamt. Wir liefern uns damit den unbekannten Mächten des Feindes aus. Wir sind verantwortlich für unser Oberbewusstsein. Und deshalb wirkt hier bei Noah, wie es hier heißt, wir sehen hier, dass hier ein Geist der Entblößung wirkt. Die aufgeschlossene Welt nennt es heute Exhibitionismus. Wir finden bei verschiedenen Dingen solche Wirkungen, auf die hier näher einzugehen nicht Zeit und Raum ist. Bezeichnend ist aber auch die Geschichte Lot in 1. Mose 19, 31 bis 38. Wo dieser durch Wein zur Hurerei mit seinen beiden Töchtern verleitet wird. Die Frucht aus dieser Sünde waren die Moabiter und die Amoriter. Beachten wir das. Erbitterte Feinde Gottes. Nun von den drei Söhnen Noahs wird durch einen, wie es hier heißt, die Blöße des Vaters gesehen. Eigentlich müsste man meinen, wir reden jetzt von der menschlichen Stellungnahme, müsste man sagen, der Ham, der kann doch überhaupt nichts dafür. Als er zufällig das väterliche Zelt betrat. Des Weiteren war es doch der Lein, den noch nicht einmal der Ham, sondern der, den der Noah getrunken hatte. Was kann den Ham überhaupt dafür, was Noah macht, sein Vater? Der sich einen Weinberg gepflanzt hat und jetzt zu viel getrunken hat. Kann man den Ham dafür schuldig machen? Aber allein die Handhabung der Brüder, und zwar Sem und Japhet, lässt erkennen, dass die Blöße des Vaters aufzudecken eine ernste Angelegenheit war. Darum beide, heißt es hier, nehmen das Obergewand auf die Schulter und gingen rückwärts ins Zelt, um Noah zu bedecken. Jetzt sehen wir auch schon, dass solche, die durch Einflüsse in unverantwortlicher Weise ihr Oberbewusstsein solchen Mächten zur Verfügung stellen, dass sie ganz neu der Bedeckung bedürfen. Das war das alttestamentliche Zeichen der Vergebung. Bedeckung. Du hast, sagt der Psalmist, alle meine Übertretungen zugedeckt. Heute deckt Jesus nicht mehr zu. Er deckt unsere Sünden auf. Warum? Weil durch das Aufdecken des Heiligen Geistes wir offenbar werden sollen in seinem Lichte, denn nur so und nicht anders kommen wir in die Vergebung. Gläubige, die meinen, sie müssten mit ihren Sünden Versteckspiel treiben, bringen es unter Umständen so weit, dass sie einmal in der ewigen Verdammnis ihr Ende finden will. Weil es nicht zur Wiedergeburt langte, werden sie einmal verloren sein, ewiglich, weil sie sich schämten,
die Dinge der Sünde ins Licht zu bringen.
Darum sahen die beiden die Blöße des Vaters nicht. Und als Israel dann später im 3. Mose, Kapitel 18, Vers 7, die Gesetzesweisungen empfing, spricht der Herr: Die Blöße deines Vaters und deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Und als Noah vom Rausch erwachte, erfährt er, was Ham, sein Jüngster, getan hat. Daraufhin verflucht gleich der Noah den Kanaan, nicht den Ham. Er verflucht die Nachkommen Hams. Hier haben wir die Einfädelung und den Anfang einer neuen, zusätzlichen erbsündlichen Seite. Ganz klar. Die Nachkommen Hams werden verflucht. Denn Ham ist der Vater der Farbigen. Völkerschaften. Und dieser Fluch beinhaltet, Knecht, nicht Knecht zu sein, sondern Knecht der Knechte seiner Brüder zu sein. Das ist die unterste Stellung, die überhaupt das Sklaventum zum Ausdruck bringen kann. Knecht der Knechte seiner Brüder zu sein. Die farbigen Völker standen in all der Zeit unter diesem Fluch, wozu auch die vergangene Kolonialzeit der Japhetiten über sie mitrechnet. Erst jetzt, in diesen Tagen, in diesen Jahren, am Ende der Tage, löst sich die Fessel dieses Fluches. Und zwar durch die ihnen gewordene Autonomie. Die Völkerschaften erreichen ihre Eigenständigkeit. Der Fluch löst sich ab. Warum löst sich der Fluch jetzt auf? Das hängt von dem unmittelbar vor uns stehenden und bald beginnenden millenäischen Reich zusammen, wo die ganze Schöpfung, wie es heißt, freigemacht werden wird von der Knechtschaft. Nach Römer 8, Vers 21. Damit die Knechtschaft aufhöre, hin zu der uns in Aussicht gestellten Freiheit des millenäischen Reiches, mit dem wir als Leibesgemeinde aber nichts zu tun haben. Darum löst sich jetzt schon der Fluch auf. Hochinteressant. Darum die Auflösung des Fluches der Knechtschaft für die Nachkommen Hams, das ist Kanaans. Und dann wendet sich der Noah hin zu Sem. Das war der Erstgeborene. Und lobpreist den Gott Sems. Was ist denn das? Das Wort gepriesen ist im Hebräischen das Wort auch für segnen. Das ist interessant. Und nun kommt die Wirkung des Fluches Kanaan soll sein Knecht sein. Das heißt, die Farbigen sollen die Sklaven der Hebräer sein. Sem wird mit Gott in Verbindung gebracht. Stellen wir uns das vor. Nicht der Ham, nicht der Jahwe, Sem, der Erstgeborene, wird mit Gott verbunden. Hier wird also schon versteckt angedeutet, dass das Heil aus den Juden kommt. In Vers 27 spricht dann Noah den Jafet an und sagt, dass Gott ihn weit mache. Hier geht es nicht darum, dass der Jafet 3,5 Zentner wiegen soll, um ein weites Gewand zu haben. Das ist hier nicht gemeint. Das ist weiten Raum gebe. Jafet soll weiten Raum bekommen. Einen ganz weiten Raum. Wir sehen gleich, wie weit. Und nun folgt eine außergewöhnliche Angabe. So weit, dass Jafet sogar in den Zelten Sems wohnen soll. Was ist denn das? Geschwister, lohnt es sich nicht, über das Wort des Herrn nachzusinnen, Tag und Nacht. Aber Kanaan sei der Knecht des Jafet. Und wir fragen, was bedeutet nun eigentlich das Wohnen Jafets in Sems Zelten? Wir die Heiden sind, sind auch die Jafetiten. Wir sind Jafetiten. Hier in Deutschland, auch die Schweiz und Österreich und Holland und England, alles was wir hier in Europa bis herüber nach Russland, alles das sind Jafetiten. Die Heiden, Nationen, werden also in Sems gebauten, in von Sem aufgebauten Zelten wohnen. Und dazu gehört insbesondere auch das Zelt der Zusammenkunft. Das Heiligtum Israels, das Sem aufbauen musste. Wer wohnt da drin? Der Jahwe. Die Heiden werden im Heiligtum des Volkes Sems wohnen. Wohnen heißt nicht etwa mal kurz eine Gastrolle geben oder mal zu Besuch sein. Nein, nein, wohnen bedeutet weit, weit mehr. Sie sollen vielmehr dort zu Hause sein. Ich darf ganz kurz eine Einleitung geben, eine zeitliche Einteilung. Und zwar erstens, der Fluch auf den Menschen Kanaan, Vers 25, entspricht der gesetzlosen Zeit, wo die Rettung darin bestand, indem man den Weg des Bösen mied, um den Segensweg der Errettung, und zwar seitdem der Sündenfall im Garten Eden stattfand, zu gehen. Wer also in der gesetzlosen Zeit, das war bis zur Flut, das Böse gemieden hat, um das Gute zu tun, es gereichte, um errettet zu werden. Und weil so wenig Errettete in dieser Haushaltung uns mitgeteilt sind, erkennen wir, wie groß die Boshaftigkeit der Menschen bis zur Flut war. Zweitens, um den Menschen vom Fluche fernzuhalten, wendet sich Gott dem Geschlecht Sems zu, was der Gesetzeszeit entspricht. Indem begonnen wird, die Sünden unter das Tierblut zu bringen, worin auch gleichzeitig die äußere Gemeinschaft mit Gott beginnt. Vers 26. Und drittens, um den Menschen im Fluche zu überwinden, wendet sich Gott dem Japhet zu, was der Gnadenzeit entspricht, indem die Sünden durch das Blut Jesu nicht mehr zugedeckt, sondern weggenommen werden. Und die innere Gemeinschaft mit Gott beginnt, Vers 27. Deshalb in den Zelten Sems wohnt. Von Punkt 1 bis Punkt 3 erkennen wir auch den chronologischen Vorgang vom Fluch über die gesetzlose Zeit zur Gesetzeszeit bis zur Gnadenzeit zu sehen. Das Zelt Sems ist der Ort der Offenbarung und Gemeinschaft Gottes mit Menschen. Wegen der Verwerfung Jesu durch Israel sind praktisch die Heiden, das ist Japhet, in das Zelt Sems, das ist der Hebräer, eingezogen. Sie mussten die Arbeit verrichten. Denken wir hier an die Himmelreichsgleichnisse. Sie mussten die schwere Arbeit im Weinberge tun. Von der ersten Stunde an waren sie tätig und waren mokiert, dass die in den letzten 5 Minuten Arbeitenden das Gleiche empfingen wie sie. Ja, wir wohnen darin. Die Gnade Gottes ist uns geworfen durch die Verheißung Sems. Das ist die Einpfropfung des Wildlings in das edle Holz Sems nach Römer 11, Vers 24. Wir gehören nicht hinein. Ja, wie sind wir denn hineingekommen? Sagen wir durch Zufall? Nein, durch die Gnade, die Gott uns geschenkt hat in der Offenbarung Jesu Christi. Aber du kommst nicht hinein, indem du stolperst, sondern du kommst hinein, wenn du bereit bist, deine Sünden schonungslos vor Christus, diesem Retter und Heiland, aufzudecken. Das will Jesus. Oh, viele Gläubige haben keinen Sieg. Sie führen einen Kampf mit ihren Sünden, was Gott gar nicht will. Du sollst offenbar werden im Lichte des Herrn. Das ist der Wille Gottes. Und du selbst sollst Gericht über die Sünden, über deine Sünden, nicht über die Sünden anderer. Du sollst über deine Sünden den Stab brechen, was wir gern über andere tun. Das sollst du über dich tun. Das ist die Lehre des Neuen Testaments. Und weißt du, wenn du noch nicht zur Wiedergeburt gelangt bist, dann hast du deine Sünden noch nicht vor dem Herrn in dieser schonungslosen Art verurteilt. Der Jesus hat das schon getan. Die Bibel Gottes Wort sagt, es ist nicht in einem Winkel geschehen. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, Jerusalem, die kann nicht verborgen bleiben. Und gerade der Ort Golgatha, er liegt erhöht über Jerusalem. Es ist nicht verborgen geblieben. Japheth hat den Auftrag bekommen, weiten Raum zu machen. Darum ist das Evangelium eigentlich über die ganze Erde gelaufen. Auch dann, wenn wir nicht jeden Quadratmeter betreten müssen, was manche meinen, das ist dir nicht gemeint, so ist auch das Wort des Herrn bis an die Enden der Erde erschollen. Es ist ein abgeschlossenes Geschehnis. Der Herr Jesus kann darum heute wiederkommen. Und wie stehst du dann vor ihm? Dem Ham aber wurde die Blöße des Vaters zum Verhängnis. Zum Verhängnis. Darum wollen wir fragen, was neutestamentlich die Blöße des Vaters ist. Das wollen wir jetzt untersuchen, damit wir klar sehen. Ein irdisches Kind wird immer die Ähnlichkeit oder gewisse Ähnlichkeiten seines leiblichen Vaters besitzen. Wie das in dieser Welt so üblich ist. Sonst würden wir ja alle, das wäre eine Lösung, alle gleich aussehen. Was gibt das ein Durcheinander? Manche verwechseln jetzt schon ihre Ehegatten. Was würde das geben? Wir können dem Herrn dankbar sein, dass jeder von uns eine andere Größe, ein anderes Aussehen, eine andere Haarfarbe, eine andere Gewichtsklasse mitbringt. Gott hat's gegeben, obgleich wir alle nach seinem Bilde erschaffen sind, damit aber keine Verwechslungen zustande kommen. Sonst hätten wir alle die gleichen Gesichter, die gleichen Figuren, die gleichen Wesenszüge zu tragen. Wir gleichen aber auch unseren Vätern darin, dass auch wir gleich ihnen in Sünden geboren sind. Unser irdisches Leben ist also mit der Blöße des irdischen Vaters verbunden. Ja, wir sind gezeugt von ihnen, indem durch die Blöße auch die Erbsünden, der Tod mit übertragen worden ist. Darum durfte im Alten Testament die Blöße des Vaters nicht aufgedeckt werden. Wenn wir also neutestamentlich unserem Vater im Himmel bekennen, so ging auch dieser eine Geburt, eine Zeugung voraus. Wir sind wiedergezeugt, sagt die Schrift. Wir sind wiedergeboren durch den himmlischen Vater, der den Heiligen Geist eingeschaltet hat, weil die neue Geburt eine Geist- und nicht eine Fleischesgeburt ist. Als Kinder Gottes aber sollten wir den himmlischen Vater ähnlich sein. Wird aber an uns unvergebener Sündenzustand entdeckt, entblößen wir unseren himmlischen Vater, der uns in Christo die völlige Vergebung geschenkt hat, und machen mit jeder Sünde ihn, den lebendigen Vater, uns gleich. Das ist das Furchtbare. Wir versuchen, ihn uns gleich zu machen, dabei belehrt uns Gottes Wort, dass nicht er uns gleich zu werden hat, sondern wir ihm gleich werden sollen. Das ist eine ganz andere Richtung. Mit unseren Sünden, die wir in unserem Leben als Kinder Gottes dulden, stellen wir den himmlischen Vater bloß. Wir entblößen ihn. Sünden kommen doch vom Vater der Lüge nach Johannes 8, Vers 44. Und sieht man an uns solche Sünden, die nicht in der Vergebung gefunden werden, vermutet man doch an uns die Vaterschaft des Teufels. Wie der Herr sagt, euer Vater ist der Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Es wäre furchtbar, und es ist furchtbar, wenn Kinder Gottes nicht im vergebenen, im gereinigten Zustand über diese Erde gehen. Ganz gewiss geht es hier um das Zeugnis seiner Kinder und nicht um die Vollkommenheit des Einzelnen. Wir aber wollen geistlich nicht die Blöße unseres Vaters aufdecken, ihn, unseren Gott, bloßstellen, nur weil wir seine Kinder sind, um nicht bereit zu sein, täglich uns in seiner Gegenwart zu reinigen. Weiterhin finden wir wichtigerweise unser Verhalten dem Zeltensems. Unsere geistlichen Segnungen besitzen wir durch Israel. Sie sind uns durch Israel geworden. Darum gaben die Korinther in Kapitel 16 Vers 3, Briefe mit Geld nach Jerusalem. Das ist interessant. Für die Gläubigen, die dort in Not waren. Sollten wir, die wir in den Zelten Sems wohnen dürfen, den Segen empfangen, um nicht auch eifrig für das Volk Israels fürbitten zu gedenken. Der Herr möchte es uns tief auf die Herzen legen, dass wir auch darin in Sünden gefunden werden, wenn wir es nicht tun. Der Herr möchte uns heute damit Belehrung gegeben haben. Er möchte uns jetzt in dieser Stunde etwas gezeigt haben von seiner allgewaltigen, vorauslaufenden göttlichen Gnade, der wir teilhaftig geworden sind. Wir sind alle, die aus solchem Fluche kamen und die der Herr Jesus in wunderbarer Weise angenommen hat, die wir im Glauben zu ihm fanden, die wir durch Vergebung unserer Sünden zur Wiedergeburt gelangten. Der Herr möchte durch uns gepriesen sein, denn also gebührt sich's, in den Zelten Sems Lobgesang zu hören, ihn, den lebendigen und starken Gott Sems, zu preisen, der sich geoffenbart hat als der Gott Jakobs an Israel und der sich uns geoffenbart hat in dem herrlichen Namen Jesus. Wir preisen ihn und geben ihm die Ehre. Amen.